We now know that animals are individuals who feel fear and pain. They're sentient beings. Yet we exploit them in cruel conditions, in wildlife markets, factory farms, and so on. And the tragedy is we brought it on ourselves by our absolute disrespect of animals and nature. And it's the same disrespect of nature that's led to the twin disasters of climate change and biodiversity loss.
In unserer letzten Folge ging es um Energie und da hatten wir die Wind- und die Solarenergie, aber eben auch die Bioenergie, die so ein bisschen in der Debatte ein Schattendasein führt. Ähnlich ist es übrigens mit der Debatte um die Zukunft unseres Planeten, wo das Klima das große Thema ist und die Biodiversität ein, ja, zumindest in der öffentlichen Debatte ein Schattendasein führt. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir quasi sogar mit Lisa eine Biodiversitätsbeauftragte im Team. Und Lisa wird heute ein Interview für uns führen, und zwar mit Professor Dr. Josef Settele. Er ist Leiter im Department Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Fangen wir einfach an. Ja. Also wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Biodiversität. Dafür habe ich einen Experten an meiner Seite, Professor Dr. Josef Settele. Vielleicht wollen Sie ein paar Worte kurz zu Ihrem Fachgebiet sagen.
Ja, mein Name wurde schon erwähnt, Josef Settele. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Agrarbiologe. Also genau zwischen diesen Disziplinen Landwirtschaft und Biologie unterwegs, was immer schon spannend war. Bin passionierter Entomologe, Insektenforscher. Und in diesem Kontext mache ich die letzten Jahre vor allen Dingen Arbeiten für nationale und internationale Regierungsaktivitäten, also Science Policy, zum Beispiel beim Weltbiodiversitätsrat. Und bin tätig am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und in Halle.
Sehr schön. Also Biodiversität ist ja ein sehr wichtiges Thema, was bis jetzt wenig Aufmerksamkeit sozusagen hat, auch medial. Wir aber wissen, dass sozusagen das Artensterben stark voranschreitet, mehr oder weniger in einem Stillen, kriegt keiner so richtig mit. Vielleicht als erstes, was versteht man denn unter Biodiversität?
Ja, Biodiversität umfasst verschiedene Elemente. Man spricht ja meist von der Artenvielfalt, als eine Komponente ist. Mhm. Da gibt es auch die Komponente, die Vielfalt innerhalb von Arten. Also wenn ich verschiedene Sorten bei Pflanzen habe oder verschiedene Vorkommen habe, die sind genetisch alle verschieden. Also genetische Vielfalt innerhalb der Art und noch die Vielfalt von Ökosystemen. Also innerartliche Vielfalt, zwischenartliche Artenvielfalt und Vielfalt von Ökosystemen. Das ist die Definition von Biodiversität in einfacher Form.
Okay, und diese Biodiversität spielt ja sozusagen für unser tägliches Leben eine ganz bedeutende Rolle, die wir ja aber gar nicht so richtig merken. Warum ist es denn wichtig, dass wir sozusagen Biodiversität erhalten? Genau.
Also Biodiversität ist eigentlich die Grundkomponente dessen, was wir Ökosystemleistungen nennen. Mhm. Leistungen, die die Natur für uns erbringt, die wir einfach nutzen, selbstverständlich mitunter, weshalb es auch nicht so bewusst ist. Am meisten ist es noch bewusst beim Thema Bestäubung, ist auch eine Leistung, also Ökosystemleistung, wo wir dann sehen, wenn entsprechend die Bestäuber, also die Pinkchen und die Schwebfliegen, wie auch immer, flach fallen, nicht mehr da sind, entsprechend weniger Erträge zu erzielen sind im Bereich des Obstbaus als Beispiel. Und Obst ist ja im Prinzip eine Versorgung von Vitaminen, die sonst kein Pardon hat. Das heißt, wenn wir uns gesund ernähren wollen, brauchen wir Obst. Für Obst brauchen wir Bestäubung. Wenn wir weniger Bestäuber haben, wird auch die Nahrung einseitiger. Da gibt es auch viele andere Komponenten. Also man kann sich anschauen, die Kontrolle von Schädlingsausbrüchen im Agrarbereich, aber auch im Forstbereich. Was wir hier kennen aus der Umgebung im Harz zum Beispiel, die ganzen Thematiken mit Borkenkäfer, liegt dann daran, dass die Diversität der Systeme zu gering ist. Es gibt nur die Fichten, die sind entsprechend von Dürre betroffen. Und dann kann so ein Phytophag, also ein Tier, was sich von Pflanzen ernährt, sich ganz toll vermehren, weil es einfach ganz tolle Ressourcen gibt. Von daher haben wir da den Fall, dass Biomasse von Insekten ganz stark zunimmt, aber eben nur durch eine Art. Und die dann, dadurch, dass das System nicht ausbalanciert ist, nicht divers ist, ganz schnell sich eben dort schädlich wirksam ausbreiten kann eben. Also von daher, die Diversität sorgt auch dafür, dass wir gepufferte Systeme haben, also weniger Extremverhältnisse im Sinne von Schädlingen zum Beispiel. Gilt aber genauso für Krankheiten. Covid-19 hat auch zum Teil die Ursachen in der Zerstörung der Natur und der ganzen, soll man sagen, Monopolisierung durch wenige Pflanzen oder Tierarten. Es gibt viele andere Komponenten, die wichtig sind. Die mir wichtig erscheinen, sind dann auch Dinge wie kulturelle Leistungen. Das heißt einfach, wir genießen die Natur. Jeder geht in die Natur, Natur zu genießen.
Dafür ist immer gut.
Das sind den meisten Leuten gar nicht bewusst, dass es eben auch eine starke Komponente von Diversität ist. So ein Wald ist nicht einfach da. Mhm. Der ist einfach da, wo der entsprechend geschützt wird oder genutzt wird, wie auch immer. Und das machen alle gerne. Oder Stadtgrün, das ist ja auch eine klassische Diversitätsthematik. Ja, aber da gibt es andere Komponenten. Wir können auch nutzungsmäßig mehr anthropozentrisch noch das Ganze anschauen und sagen, der Erhalt von natürlichen Ressourcen gibt uns auch mehr Möglichkeiten, die zu nutzen. Will heißen, Medizinbereich. 70% der Krebsmedikamente sind naturstoffbasiert, also der Natur entnommen. Wenn wir da weniger Optionen haben, weniger Arten, ist ja auch die Chance geringer. Das heißt, von daher ist auch diese Apotheke der Natur wird oft übersehen, die ist ganz wichtig für unser Wohlbefinden letztlich auch. Ganz direkt Medizinpflanzen etc. Ich weiß, die Komponente geht auch oft unter. Ja, dann haben wir vielleicht noch Komponenten, die in Richtung Ernährung natürlich gehen. Unsere ganze Ernährung, also neben dem erwähnten Obst, ist natürlich alles, was wir essen. Vegetarier oder nicht Vegetarier, also Pflanzen plus oder auch ohne Tiere, alles Diversitäten, die wir der Natur nehmen. Also wir sammeln Pilze, wir jagen als Jäger oder die wir verändern, züchten irgendwelche Tierrassen oder Pflanzensorten für unseren Anbau. Alles Komponenten, die Diversität darstellen. Also unser ganzes Leben ist eigentlich geprägt und getragen von Biodiversität.
Ja, also spürt man ja wahrscheinlich jeder sozusagen im täglichen Leben. Jetzt haben wir ja natürlich auch alle die Berichterstattung gelesen und gemerkt, Mensch, 75% der Insekten sterben, wir haben großes Artensterben, viel verschwindet. Da ist natürlich jetzt die Frage, Punkt 1 ist natürlich die Frage, was wir ganz oft in der Wissenschaft haben oder was wir auch als Science oft gefragt werden. Kann man denn das überhaupt vergleichen, diese Datenerhebung heute, die wir haben, mit der vor vielen, vielen Jahren? Weil da gab es ja noch gar nicht die Möglichkeiten, diese Daten so zu erheben. Das heißt, woher wissen wir überhaupt, dass sozusagen dieses Sterben schlimmer ist als früher, wenn wir ja jetzt einfach eine größere Breite oder Bandbreite an Daten haben als damals?
Also die Frage ist, die erste ist die Definition, was heißt damals? Ne? Wir können sagen, gehen 50 Jahre zurück, da haben wir hier und da ganz gute Daten. Mhm. Oder vielleicht auch 80 Jahre, da gibt es gute Aufsammlungen, wo irgendwelche Entomologen, also Insektenforscher zum Beispiel, sich irgendwie engagiert haben, eine Sammlung angelegt haben von Tieren, was man erstmal momentan so ein bisschen kritischer sieht, aber eigentlich den Vorteil hat, dass wir zumindest wissen, was kam wo vor. Und das ist ein objektiver Beleg, da ist ein Tier da, das ist aufgenadelt, aufgespießt. Egal, wenn man dazu steht, aber es hilft zu wissen, okay, in der Stadt, in dem Ort gab es damals Art XYZ. Und wenn wir diese Daten uns ansehen, dann sehen wir, dass diese Artenvielfalt in diesen Gebieten, wenn man das dann wiederholt macht, was häufig der Fall war, alle 10, 20, 30 Jahre, mehr oder weniger zufällig wurde das erfasst, dass wir dann sehen, dass entsprechend der Rückgang da ist an Artenvielfalt. Nehmen wir das andere Beispiel, die 3/4 der Biomasse, was die sogenannte Krefeld-Studie hatte. Das war eine Studie, die läuft jetzt seit 30 Jahren. Also nicht so lange, aber in den 30 Jahren hat sich gezeigt, dass eben diesen Fallen, da werden auch Tiere einfach erfasst und im Alkohol ertränkt. Ganz brutal, kann man so formulieren. Und da wurde festgestellt, dass dann im Laufe der Zeit die Gefäße, die ich brauchte, um die Tiere zu konservieren, immer leerer waren. Das war so die Sichtsetzung war eine ganz andere. Sie wollten einfach sehen, wie sich die ganze, soll man sagen, Fauna, also Artenzusammensetzung in Naturschutzgebieten verändert und haben dann eben gemerkt, dass auch die Masse sich stark geändert hat. Und das war eigentlich der Anstoß, das Ganze so auszuwerten. Da sind 30 Jahre schon ganz viel. Wenn ich dann größere Zeiträume nehme, also bei Wirbeltieren zum Beispiel, also Amphibien, Reptilien, Vögel, was weiß ich, also Säugetiere, da gibt es jetzt zum Teil auch Daten aus fossilen Funden, die ein bisschen helfen, Sachen einzuordnen. Und es gibt auch da auch schon Daten aus den letzten 150 Jahren, wo eben entsprechende Nachweise da sind von Vorkommen. Also bei Wirbeltieren wesentlich besser als bei Insekten, sind weniger bekannt. Viele Arten werden neu entdeckt nach wie vor. Und bei diesen Arten, die groß sind und entsprechend Knochen haben und dann damit entsprechend auch, fossil nachweisbar sind, sehen wir, dass eben diese Artenzahlen in den letzten paar hundert Jahren auch zurückgegangen sind.
Aber jetzt hat man ja natürlich auch, also ich habe ja gelesen, wir haben ja eigentlich einen Großteil an Arten auch noch gar nicht entdeckt. Ja. Die Frage ist ja, erstens, wie kann man festmachen, dass Arten sterben, wenn man die noch gar nicht kennt? Oder ist das dann sozusagen eine Dunkelziffer, dass man sagt, naja, so viel Unentdeckte gibt es und wahrscheinlich sterben da auch eine Menge aus? Das ist ja irgendwie, wie erfasst man das?
Also je kleiner die Tiere und Pflanzen sind, je versteckter sie leben, umso weniger sind sie bekannt.
Mhm.
Und bei Insekten haben wir vielleicht die Hälfte der Arten, wenn überhaupt, schon erfasst oder bestimmt. Und man kann extrapolieren über die Kenntnisse, die wir haben von existenten Arten, wie sie das Ganze geändert hat im Laufe der Zeit, zurückliegend und auch in der Zukunft extrapoliert eben, wie sowas sich entwickeln würde. Ich kann Schätzungen machen, wie viele Arten es ungefähr gibt. Wir haben das auch gemacht in diesem Weltbiodiversitätsrat, wo ich aktiv bin, haben versucht, die Artenzahl der Welt bei Pflanzen und Tieren zu schätzen, kam auf 8 Millionen. Die Zahl ist natürlich variabel, ist aber 8 Millionen, ist so eine Orientierung. Davon ist weniger als die Hälfte beschrieben.
Aber Wahnsinn eigentlich, oder?
Ja, aber die 8 Millionen sind zumindest die, die man so annehmen kann. Vielleicht sind es auch ein paar mehr oder ein paar weniger. Es sind mehrere Millionen, ungefähr 10 Millionen plus minus x. Ne?
Und alle Arten auf der Welt oder jetzt nur die Land? Aber es gibt ja auch noch
alle, Wasser und so. Alle Arten von Pflanzen und Tieren im Wasser, im Ozean und auf dem Land.
Okay, also insgesamt.
Nicht dabei sind Bakterien, die sind sehr, sehr schwer zu schätzen. Da ist auch der Begriff der Art schon ganz schwierig, weil die sich völlig anders verhalten. Da wissen wir ganz wenig drüber. Das ist eine hohe Vielfalt, aber irgendwie auf einer anderen Ebene unterwegs, die schwer zu quantifizieren.
Und Pilze, zählt man Pilze auch dazu?
Pilze sind auch mit dabei, die werden auch mit fast. Also Pflanzen, Tiere, Pilze, wenn die drei Gruppen, die es eigentlich im Großen gibt. Früher waren Pilze auch Pilzen, heute sind Pilze.
Ja gut, heute sind Pilze halt extra, deswegen frage ich nochmal,
genau,
ob das
ja,
dann auch mit der Fassung
ist. Sind auch mit dabei, auch da ist der Kenntnisstand natürlich nicht so klasse wie bei irgendwelchen großen Bäumen im Regenwald oder sowas, da sind die Erkenntnisstände ganz gut. Also die 8-Millionen-Erschätzung und kann aufgrund der Einschätzung der Gefährdung von Arten über rote Listen und über dokumentierte Verluste von Arten grob abschätzen, wie viele Arten in nächster Zeit aussterben würden, wenn wir nicht gegensteuern. Das war so eine Aussage aus diesem globalen Bericht. Das war damals 1 Million gewesen. Sehr konservativ geschätzt. Mittlerweile haben wir bessere Daten.
In welchem Zeitraum?
In den nächsten Jahrzehnten. Wenn wir die gegensteuern. Also sind noch da, die meisten davon. Wir haben einige verloren, natürlich vielleicht, je nachdem, 2 bis 5%, je nach Gruppe. Also bei den Amphibien haben wir 2,5% verloren, wahrscheinlich in der Gegenwart schon mehr. Problem ist bei diesen Daten, wenn ich eine Ausschreibestatistik habe, dann sagt die heute, ich habe 2,5% Amphibien nicht mehr, die früher da waren. 150 von 6000 Arten, die es weltweit ungefähr gibt an Amphibien. Aber nachdem ja ein Aussterben heißt, ist über Jahrzehnte nicht nachgewiesen worden. Das heißt, wenn wir jetzt als ausgestorben betrachten, ist es vor 20, 30 Jahren ausgestorben. Das heißt, die gegenwärtige Zahl spiegelt wieder, was vor 20, 30 Jahren
war. Dauert eine sozusagen.
Ja, es dauert entsprechend lang. Von daher kann man 2,5% wissen, dass ausgestorben sind von den Amphibien. Vermutlich aber die aktuelle Zahl, die wir in 30 Jahren dann genau wissen würden, ist wesentlich höher, vermutlich 10%, irgendwas in der Größenordnung. Und da sind wir bei dieser 1 von 8 Arten oder 1 von 10, ist ungefähr 10% der Größenordnung, die wir da geschätzt hatten. War konservativ gemacht, also wir haben bei den Insekten nur angenommen, dass 10% insgesamt eine gewisse Gefährdung haben, aber mittlerweile sind die Daten besser, es gab Analysen, dass wir die Zahl fast verdoppeln bei 20% bei Insekten, was in der Summe bei allen Daten zusammengenommen dazu führt, dass wir 2 von 8 Millionen eigentlich in der nahen Zukunft verlieren, wenn wir nicht gegensteuern, also ein Viertel aller Arten.
Das ist schon jede Menge.
Ist jede Menge, ist immer noch nicht das 6. Massenaussterben, was immer diskutiert wird, weil Massenaussterben sind 3/4 aller Arten, Meteoriten und sowas. Aber wenn wir so weitermachen, schafft man das natürlich auch in einigermaßen geologisch kurzen Zeitraum. Geologische Zeitraum ist ja ewig lang, auch sowas hinzukriegen. Also wir haben das noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dahin.
Aber gibt es, also es gibt ja schon immer Evolution, ne? Es gibt ja schon immer Aussterben von Arten und dann entstehen wieder neue Arten. Ist denn damit einberechnet, dass abgesehen vom Aussterben auch wieder durch die veränderten Umweltverhältnisse auch wieder neue Arten entstehen vielleicht?
Ja.
Oder ist es zu langsam dann?
Es ist sehr langsam. Also man hat es so, man kann es wieder einrechnen, macht diese ganz kleine Zahl. Das Aussterben kriegen wir einigermaßen hin. Das sind so ungefähr eine Art pro Million Arten pro Jahr. Also eine von 1 Million Arten pro Jahr stirbt natürlicherweise aus. Genauer gesagt 0,2 bis 2 ist die Statistik dazu. Also ungefähr eine Art, kann man sich merken.
Ist das jetzt sozusagen schnell? Ist das bedenklich oder ist das normal?
Das ist ein natürlicher Prozess.
Also eine Art pro Jahr ist normal?
Eine Art von 1 Million Arten pro Jahr. Wenn wir 8 Millionen haben, wären das 8 Arten pro Jahr, die aussterben.
Okay.
Momentan haben wir ja eher pro Tag etwa 100 bis 150 Arten, die aussterben. Also völlig an der Größenordnung. Also Faktor,
weltweit?
Ja, Faktor 100 ist die Geschwindigkeit. Bei manchen Gruppen sogar Faktor 1000. Also wesentlich anders, als es sonst immer war in der Erdgeschichte oder in der jüngeren Geschichte der letzten paar hundert Jahre.
Das wäre es 150-fache.
Ja, zum Beispiel, ja. Also die 150 beziehen sich auf die 8 Millionen die eine bezieht sich auf 1 Million, das sind es 8 und 150 können wir direkt
runterbrechen.
Fünfmal ist verdammt viel mehr, ist natürlicherweise ausstirbt. Jetzt Arten entstehen natürlich auch, aber es sind auch ganz langsame Prozesse, vermutlich ähnlich in der Größenordnung wie diese Aussterbeprozesse. Als Beispiel ist, was ich selber bearbeite, seit vielen Jahren sind es Schmetterlinge. Da gibt es so eine bestimmte Gruppe, die heißen Ameisenbläulinge. Und da gibt es bei uns 5 Arten. Und die haben sich zum Beispiel diese 5 Arten ungefähr vor 3 Millionen Jahren aufgespalten. Das heißt, seit der Zeit sind die 5 Arten als solche entstanden, über 3 Millionen Jahre. Das heißt, der Zeitraum ist ein ziemlich anderer, als wir jetzt momentan vor uns haben, in unseren Aussterbeereignissen letztlich von Menschen bedingt. Das heißt, es gibt neue Arten, die nach und nach entstehen. Da kommt die genetische, innerartliche Vielfalt mit rein. Das heißt, Vorkommen A habe ich irgendwo, was Gott empfällt, soweit. Und Vorkommen B irgendwo im Dresden oder sonst wo. Und dann, wenn sie halt lang genug getrennt leben, dann entwickeln sie sich selbstständig, bilden irgendwann eigene Arten, würden beim neuen Zusammenkommen sie nicht mehr paaren und werden eigene Arten. Mhm. Aber das sind Prozesse, die dauern wirklich viele hunderttausend Jahre bis zu Millionen.
Das heißt, die Schmetterlinge sind für Sie sozusagen eine Art Modell, woran man gewisse Dinge sozusagen vorhersehen kann oder sich anschaut oder also Sie machen ja Monitoring.
So ja, ja, ja.
Was sind die Schlussfolgerungen daraus? Also
Schmetterlinge ist erstmal einfach meine Lieblingsgruppe. Die finde ich einfach toll. Ne? Das ist einfach so eine intrinsische Motivation, sich damit zu beschäftigen. Was als Motivation wichtig ist, irgendwas, was man einfach gerne hat, schätzt. Ne? Das ist irgendwie, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Dasselbe, wenn Leute gerne ins Grüne gehen, das ist dasselbe für mich. Ich schaue mal ganz Falter an, die einfach meistens bunt sind, nicht immer. Das ist auch ziemlich langweilig.
Braun, aber Schmetterlinge und Tagfalter ist ein Unterschied, oder?
Ja, Tagfalter sind Teilgruppe der Schmetterlinge. Schmetterlinge sind Tag- und Nachtfalter. Bis hin zu den sogenannten Motten. Also was bei uns mit Kleidermotte gemeint ist. Aber Motten im Englischen sind alle Nachtfalter. Dann gibt es noch ein paar Tagfalter. Wir haben Tagfalter in Deutschland etwa 180 Arten. Nachtfalter ungefähr 3000.
Wow.
Die wenigsten Leute wissen das. Und wir können fast in jeder Lokalität, wenn sie einigermaßen naturnah ist, über 500 Arten von Nachtfaltern nachweisen. Heute noch in unserer Landschaft. Das ist schon beachtlich. Wenn ich in einigermaßen großen Radius nehme, sagen wir mal 2-3 Kilometer Durchmesser, komme ich auf 500 Arten als Untergrenze.
Das heißt, Sie gehen dann sozusagen am Wochenende irgendwo auf dem Feld und zählen Schmetterlinge? Oder wie kann man sich das vorstellen, so ein Monitoring?
Also Monitoring, was wir machen, ist nur für Tagfalter, weil die halt tagsüber fliegen. Nachtfalter sind nachts aktiv, das ist einigermaßen schwierig draußen zu erfassen, geht auch, aber das ist viel aufwendiger und auch viel auffälliger, wenn man nachts im Licht irgendwo unterwegs ist.
Stimmt, brauche ich immer so eine Nachtsicht wahrscheinlich.
Ja, bei Nacht gibt es dann die Methode, dass man dort mit so UV-Lichtern so eine Art Leuchtturm aufbaut und dann kommen die Tiere da dran und setzen sich hin, dann kann man die mit der Taschenlampe beleuchten und bestimmen und so kriegt man die. Das ist sehr spannend, da können mitunter mehrere tausend Tiere an so ein Licht kommen, wenn die Nacht im Sommer, wenn es warm ist, ein bisschen feucht. Und ja, feucht und warm ist eigentlich wichtig. Okay, zurück zu den Tagfaltern, da machen wir das so, als Aufwand oder als Community in Deutschland insgesamt. Wir haben 500 Leute, die mitmachen zurzeit. Das ist ein ehrenamtliches Monitoring, wo wir rausgehen und dann immer so 50 Meter Abschnitte begehen, 50 Meter langsam laufen, dann 200 Meter links und rechts gucken, welche Arten sehen wir und wir notieren das Ganze. Entweder über eine App oder mit dem konventionellen, mit einem Papierbogen. Das ist ganz verschieden. Wir fangen die zum Teil auch immer die Arten, die ich auch nicht bestimmen kann. Mhm. Ganz selten nehmen wir sogar Tiere mit, wenn man sie nur nachbestimmen kann, wenn sie belegt sind. Einige Arten sind schwer zu bestimmen. Mhm. Aber die Masse wird meist so beobachtet. Also die Leute sind sehr schnell, sehr fit. Es gibt dann nur die 180 Arten und wenn wir dann gucken, was in einer Lokalität vorkommt, wenn es mal 40 sind, ist viel. 40 Arten habe ich nach 2 Jahren ziemlich gut drauf.
Zu Thronfalter.
Ja, das ist eine Frage der Übung. Zitronenfalter und dann sind wir Distelfalter und dann Admiral sieht man noch bei uns und dann vielleicht kleiner Fuchs ab und zu, ein paar Weißlinge, wobei Weißlinge sind schon 6 verschiedene Arten, also es wird schon gar nicht ganz trivial.
Die dann zu unterscheiden, gut, ja.
Es dauert ein bisschen, aber wenn man es wirklich intensiv macht, geht es schnell. Mhm. Das heißt, die Expertise entwickelt sich sehr schnell. Das heißt, nach 2 Jahren können die meisten, die bei uns mitmachen, die Arten, die bei ihnen vorkommen, sagen wir, zu 95% auf Anhieb bestimmen. Und für die anderen muss ich ab und zu einen Kescher nehmen, ein Foto machen, wie auch immer. Und
das heißt, sind das Ehrenämter oder sind das Studenten? Oder?
Ja, Studenten sind oft auch ehrenamtlich unterwegs, haben ja auch keinen Job, ne? Also es sind Ehrenamtler, wobei die meisten gar nicht so jung sind. Also unser, soll man sagen, Einstiegsalter bei vielen ist so 40, 50 Jahre. Hm. Und wir haben so einen ziemlichen Altersbias, aber es ist kein Zeichen von Aussterben dieser Gruppe von Menschen. Es sind einfach die Menschen, die sagen, ich möchte noch was Vernünftiges machen nach meiner Karriere, irgendwo sonst was. So sage ich es ja immer zumindest. Wir haben auch Schulklassen mit dabei. Ostwald-Gymnasium in Leipzig macht mit in der Schulklasse zum Beispiel.
Ja, das ist sehr cool.
Und da gibt es auch eine andere Gruppen, die einfach aktiv sind, entweder als Gruppe oder als Einzelperson. Und die machen das dann, dass sie rausgehen, alle 1 bis 2 Wochen von April bis September. Das ist die Datenbasis, machen wir seit 20 Jahren mittlerweile, 2004, 2005 hat es angefangen. Und mit der Datenbasis können wir einfach Aussagen zum Trend von Tagfaltern für ganz Deutschland machen. Da, wo wir es auswerten können, das geht nicht für alle Arten, einige sind zu selten, haben wir zu wenig Daten dafür, da muss man anders noch vorgehen, aber momentan für die Arten, wo es geht. Wir haben gut 80 Arten jetzt, die wir berechnen können, und wir hatten dabei bei 18 Arten eine Zunahme die letzten 20 Jahren, bei 36 einen Rückgang, also genau doppelt so viel rückgegangen als zugenommen haben, und bei den anderen war es ungefähr gleich geblieben. Das heißt, nächste Phänomen, das ist nicht alles immer negativ, sondern es variiert, aber das Negative dominiert leider. Also in diesem konkreten Fall haben wir eben doppelt so viel rückgehende als zunehmende Arten. Die zunehmenden sind meistens die, die anspruchsmäßig an neue Bedingungen gut klarkommen, die von mir aus Stickstoff versorgt sind, mit Brennnessel, auf Brennnessel leben, also Braunauge zum Beispiel ist auf Brennnessel. Ja. Und Arten, die eben im Anspruch eben nicht ganz so, soll man sagen, spezialisiert sind, während die, die spezielle Sachen brauchen, irgendwelche Magerwiesen mit geringer Nutzung und sowas, die gehen eher zurück.
Werden dann auch verdrängt natürlich.
Die Lebensräume gibt es nicht mehr und Nutzung hat sich geändert, Stickstoffeintrag durch die Luft etc., was dann dort eine Rolle spielt. Ein paar sind Klimagewinner, denen ist einfach wohler, wenn es noch wärmer wird. Man kennt ja eigentlich Insekten, also Wärmelebende, ne, im Prinzip. Wärme ist nicht alles, aber macht ein bisschen was aus. Einige profitieren davon. Da haben wir ein paar zunehmende,
ja,
aber viele abnehmende.
Ich glaube, bei manchen sagt man ja, ich weiß nicht, wie es mit den Bienen und so und den Wespen ist, dass wenn es halt nicht kalt genug ist, dass die dann eben weiter überleben und dann es eher eine Zunahme ist an Insekten. Also manche müssen vielleicht auch durch die Kälte aussterben oder zumindest reduziert werden, um dann im Sommer wieder aufzublühen. War das nicht auch so ein Thema?
Ja, geht's auch, aber es gibt auch das gegenteilige Thema. Dass nämlich dann, wenn es warm wird und der Winter milde wird, der kleine Fuchs ist ein Beispiel dafür, die Tiere nicht mehr richtig überwintern, sondern öfter mal aufwachen im Winter, dann keine Nahrungsquelle haben und damit dann eingehen, also verhungern.
Wie bei der Fledermaus, die, wenn die einmal zwischendurch aufwacht, dass das dann
genau, und das ist bei Insekten ist ziemlich ähnlich.
Ich dachte, das eigentlich, also wie lange lebt denn so ein Falter?
Falter. Ja. Also die meisten Tiere, die meisten adulten Falter leben nur eine Woche bis zwei Wochen. Also wirklich sehr, sehr gutes Leben. Geht nur kurze Fortpflanzung, das war's dann. Das gesamte Leben ist natürlich länger. Ei, Raupe, Puppe ist immer mindestens ein Jahr.
Das ist das längste wahrscheinlich. Ne?
Ja. Das variiert. Der Zitronenfalter wird 11 Monate alt. Das ist ein Rekordhalter bei den Falter, weil der schlüpft dann irgendwann im Sommer, überwintert als Falter und kann bei tiefen Temperaturen gut überwintern. Also ein bisschen, soll man sagen, so Frostschutz im Körper. Also glycerinartige Substanzen, die helfen ihm zu überleben.
Wie ist er einer oder
ja, gibt es also, gibt's auch bei Insekten, ja auch bei uns vor der Haustür gibt es auch alles, nur halt im Kleinen. Überwintert kommt dann wieder im nächsten Frühjahr, sind die ersten, die man sieht im Frühjahr. Die ersten Falter, die man überhaupt sieht, sind normal die, die überwintert haben als Falter. Und dann fliegen die nochmal bis zum Sommer. Damit werden die 11 Monate alt. Das ist ziemlich viel für einen Falter. Dafür ist dann die Larvenzeit sehr kurz. Aber alle werden als Individuum, wenn ich vom Ei bis zum Adulten nehme, normalerweise ein Jahr alt. Es sei denn, ich habe welche, die haben 2 Generationen im Jahr oder 3, dann ist es kürzer entsprechend, vielleicht ein Dritteljahr. Aber die Adulten sind ganz häufig sehr kurzlebig unbedingt. Oh, schade, die ganze Schönheit für nur eine Woche oder zwei. Nicht so extrem wie Eintagsfliegen, die ja, wie gesagt, einen Tag nur haben.
Ja, aber auch eine Woche ist jetzt nicht viel. Ne?
Ist nicht viel. Also die leben natürlich, die würden länger leben, wenn sie im Labor gehalten werden, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Aber draußen habe ich
jetzt Laborhaltung von Schmetterlingen?
Ja, wir machen Zuchten, um hier Phänomene zu studieren zum Beispiel. Oder einfach nur aus Interesse. Ich habe früher als kleiner Junge Falter gezüchtet und dann leben die länger. Wobei ich den meist freigelassen habe.
In der Garten, glaube ich, ein Schmetterlingshaus. Ja,
genau. Deshalb noch aus anderen Schmetterlingshaus sind ja meistens exotische Tiere. Da versucht man zu vermeiden, dass die ausbüchsen. Die leben halt dann auch
in gewisser Zeit. Die gehen, glaube ich, oder? Bitte? Ist es nicht meistens so, dass wenn die ausbüchsen würden, dass sie nicht überleben würden?
Die meisten nicht, aber man weiß nicht. So kommen wir auch zu invasiven Arten natürlich mal zufällig, wenn wir nicht genau wissen, wie sie sich bei uns verhalten würden. Aber es ist bei Faltern ist kein Problem. Wir haben ab und zu Beobachtungen von ganz komischen Tieren bei uns in Transekten, so 2-3 Mal im Jahr. Sagt, okay, wo ist das nächste Schmetterlingshaus? Ah ja, nur 20 Kilometer weg oder 5 Kilometer. Das erklärt dann sehr viel.
Ich kenne das jetzt noch von Fruchtfliegen, dass wir im Labor viele Fruchtfliegen, also Drosophila hatten, ne? Und die waren aber so genetisch manipuliert, dass wenn die ausbüchsen, sich da nicht vermehren konnten. Also man kann das irgendwie ausschalten, dass die sozusagen sich vermehren. Ich weiß nicht,
lohnt sich das nicht. Wenn Schweine gibt es keinen Anlass, es zu machen, bei Fruchtfliegen natürlich schon. Das geht ja um die Bekämpfung.
Ja gut, da haben die ja irgendwelche genetischen Manipulationen.
Und genau, das ist in dem Fall mehr so Beobachtungsgeschichten oder Interesse an Tieren, die man einfach zu Hause mal hält, um die Biologie sich anzugucken. Also wenn man die praktisch der Feinde entzieht, da leben die länger. Also rein physiologisch kann so ein Falter schon mal 3-4 Wochen alt werden. Draußen gibt es auch ab und zu mal. Wir haben Tiere ja markiert, also wir haben einfach Falter mit Folienschreiber Nummern draufgeschrieben. Das geht ziemlich gut. Wasserfestes Folienschreiber auf die Flügel, ja. Und meist auf die Unterseite, wenn die so sitzen geklappt, da kann man lesen, Nummer 17, Nummer 328 oder Nummer 2517 oder irgend sowas. Also ein Beispiel hier in Leipzig, es gibt diesen Maivogel oder auch Eschenscheckenfalter zwischen Leipzig und Halle, so eine Luppe entlang in den Flussauen hier. Das ist eines von nur 4 Vorkommen dieser Art in ganz Deutschland. Und die haben wir vor 2 Jahren genauer erfasst mit 10, 15 Leuten im Gelände, haben über 3000 Tiere markiert. Vorher dachten wir, es sind vielleicht 100 oder 200, also allein 3000, die wir finden konnten, wo dann der Platz auf dem Flügel eng wird mit der Nummerierung. Und damit sehen wir, wissen wir, dass wir eine riesengroße Population zurzeit von der Art vor der Haustür. Ist aber ein Phänomen, was vergehen wird, wo es einfach ein gewisses Sukzessionsstadium ist. Also diese Eschen, die jetzt hochwachsen, wenn die so in der Waldlichtung im Wald sind, wo es feucht ist, aber nicht windig, genau da leben dann die Raupen. Wenn die weiter hochwachsen, ist das Mikroklima anders, dann werden die wieder weniger. Das heißt, häufig ist der Zustand einer Art, wenn das ganz toll aussieht, schon das, soll man sagen, das Vorzeichen vom Niedergang. Und an sowas muss man immer denken. Weil wenn man so ein System halten möchte, muss man ja auch in Jahr oder Jahrzehnten denken. Wenn ich also Eschen brauche, im gewissen Stadium 5 bis 10 Jahre alt. Also wenn ich in 10 Jahren den Lebensraum habe, muss ich jetzt anfangen, dafür zu sorgen, dass es bis dahin entsteht. Wenn ich jetzt aber den Peak habe und es auch sieht alles toll aus und nichts mache, dann sind die in 10 Jahren weg oder zumindest stark reduziert. Also zurückzukommen nochmal auf das Thema von vorher, durch diese Markierungen, das war also noch so ein Nebenschauplatz, aber spannender natürlich, gerade für Leipzig. Mhm. Durch die Markierungen kriegen wir auch mit, wie lange halt Tiere leben. Und da gibt es schon einige, die werden nochmal 2, 3 Wochen alt. Andere sehen wir nie mehr wieder, da wissen wir nicht, warum wir es nie wiedergefunden haben. Kann ja auch etwas sein, wir haben es nicht geschafft.
Also ihr markiert sie mit einem Folienschreiber und dann geht er wieder in das Gebiet, weil die gebietstreu sind.
Ja.
Die findet man dann?
Ja, oder man guckt, man hat ein großes Gebiet. Wir haben hier das Gebiet da zwischen Leipzig und Halle einen großen Teil abgedeckt. Das ist ja sehr viel Fläche.
Mhm.
Und wir sind dann praktisch mit den 10, 15 Leuten jeden Tag rausgegangen und immer die Flächen abgelaufen. Das heißt, durch die ganz klar definierte Markierung eines Tieres im Standort A kann ich auch sehen, wenn ein Tier im Standort B oder C nachgewiesen hat, was eine andere Nummer hat. Das heißt, ich habe dann auch die Dynamik der Mobilität mit dabei. Das ist auch eine Intention dahinter, zu sehen, wie bewegen sich Tiere von A nach B, wie weit kommen die. Und das sind dann mit
aber unseren, ein Sender oder sowas?
Nee, gibt es auch mit Sendern, aber die sind alle bislang immer noch zu schwer. Das heißt, wenn so ein Tier so einen Sender hat, ist er wirklich klein und putzig. Ne? Das ist einfach das meistens, ja, die haben dann meistens gewisse Einschränkungen durch die Sender. Es gibt Experimente dafür, aber das ist alles noch schwierig. Es gibt so ein paar kleine Aktivitäten, so kleine Kristalle, die man draufsetzen kann, die man dann mit Technik, soll man sagen, feststellen kann, wo die unterwegs sind, aber nicht individuell markiert, sondern als Gruppe. Kann man auch mal und schauen. Ein
bisschen Spray oder so, aber dann ist die Frage, wie die Flügel beeinflusst werden.
Ja, Flügel geht meistens, die sind da immer noch körpergesetzt, sind stabiler. Mhm. Sind so kleine, sind keine Sprays, sind so ganz kleine Kristalle. Die sind einigermaßen leicht noch. Aber wie gesagt, das kann ich nicht individualisieren.
Ja.
Bei so einer Nummerierung hat jedes Tier seine spezielle Nummer, weshalb die hohe Zahl kam mit dem 3000 zu quetschen. Und da sieht man halt auch, wie weit sie kommen. Und es gibt also auch bei kleinen Bläulingen, die wir studiert haben, schon vor Jahren haben wir das gemacht, die auf so Wiesen vorkommen, dass die auch mal 5 Kilometer über Wald fliegen, um im nächsten Wiesenlebensraum wieder nachgewiesen zu werden. Das erwartet man nicht unbedingt.
Nochmal zum Thema Biodiversität, Artensterben, vielleicht mal den Bogen schlagen, was die Treiber sind. Also warum haben wir jetzt sozusagen einen beschleunigten Rückgang der Arten? Im Gegensatz zu vielleicht vor 100, 200 Jahren.
Also wir haben ja das Phänomen, was alle Menschen kennen, dass wir unsere Landschaft massiv verändern als Menschen. Durch ganz verschiedene Faktoren. Aber die Haupttreiber, die dafür sorgten, dass die Veränderung vor allen Dingen auch negativ war, meistens, nicht immer, sind die Veränderung der Landnutzung oder im Meeresbereich der Meeresnutzung, sprich Fischerei zum Beispiel. Direkte Ausbeutung ist ein weiterer Punkt. Beim Meeresbereich, bei der Fischerei, klar, einfach den Namen von Fischen. Bringt die entsprechend an den Rand der Überlebensfähigkeit, also das ist ganz massiv. Dann haben wir im Sinne von Hierarchie und Wichtigkeit am Platz 3 ungefähr den Klimawandel. Für die letzten 50 Jahre wurde gemerkt, wir haben Analysen gemacht in diesem globalen Bericht des Weltbioreferates.
Ist jetzt Klimawandel die Ursache für Artensterben oder ist das Artensterben auch irgendwie verantwortlich?
Es ist natürlich immer, es ist beides. Erstmal ist es Klimawandel als Faktor, der die Systeme beeinflusst, also Ökosysteme und Arten entsprechend auch beeinflusst und damit häufig auch für den Rückgang sorgt, aber nicht in allen Fällen. Siehe die Falterbeispiele von den Gewinnern vom Klimawandel, gibt es immer ein paar, Verlierer sind immer mehr. Hier geht es nur um die Veränderung ohne Wertung, aber die in der Summe ist negativer. Da gibt es die Rückkopplung am Klimawandel natürlich. Wir haben ja sehr viele Aktivitäten. Ist bei uns natürlich Klimaschutz als Stichwort, wo wir versuchen, über den Schutz von Ökosystemen auch das Klima entsprechend zu verbessern und zumindest die Klimaänderung zu verringern, also abzuschwächen. Mhm. Und man kann auch sagen, dass fast alle Maßnahmen, die wir ergreifen für den Schutz von Arten, fürs Klima günstig und zumindest nicht schädlich sind. Während nicht alle Maßnahmen fürs Klima, die ergriffen werden, für die Biodiversität günstig sind. Kommen wir mal zurück zu den Treibern. Also haben wir die Veränderung der Nutzung, wir haben die direkte Ausbeutung, wir haben Klimawandel, was in Zukunft noch mehr als Faktor sein wird, weil es eben stärker zunimmt. Wie gesagt, die letzten 50 Jahre war das so. Dann haben wir noch die Verschmutzung der Umwelt, Plastik in der Umwelt, Chemikalien in der Umwelt, Ökotox und Co. Dann invasive Arten. Das sind so die 5 Hauptkomplexe, die wir in dieser Reihenfolge als die wichtigsten direkten Treiber auch identifiziert haben. Wobei dann natürlich letztlich wir als Menschen die indirekten Treiber sind dahinter. Also es geht um Demografie, Bevölkerungsentwicklung.
Gäbe es die Treiber ohne den Menschen nicht?
Die Treiber, den Landnutzungswandel gäbe es nicht, weil ja Landnutzung eine menschliche Aktivität ist.
Ja, also eigentlich gäbe es, also eigentlich sind wir schon der Grund für alles.
Wir sind der Grund für alles. Natürlich sind Treiber, gibt es natürliche Treiber auch. Klima ist natürlich auch variabel, war immer ein wichtiger Treiber für die ganze Evolution. Im Laufe der Zeit, im langen Zeitraum, hat sich auch entsprechend geändert. Und ohne verändertes Klima wäre das ja momentan, wäre uns ja gar nicht bewohnbar gewesen. Ne? Also ganz historisch betrachtet, irgendwie das Abkühlen des Planeten, das sozusagen die Migration vom Wasser aufs Land, alles Dinge, die erst möglich wurden, indem das Klima sich verändert hat, Sauerstoff in der Luft war, die anfangs gar nicht da war. In ganz langen Zeiträumen. Also es hat es immer eine Rolle gespielt.
Das ist jetzt so ein typisches Argument auch von der anderen Seite. Klimawandel gibt es schon immer, Temperaturen haben sich schon immer geändert.
Ja, das ist alles richtig. Zum einen ist aber die Frage, in welchem Zeitraum und in welchem Ausmaß. Und was hat der Mensch damit zu tun und wie betrifft es den Menschen? Als dass die Erde mal völlig anders war, ist okay, aber war für Menschen nicht lebensfähig natürlich, war viel zu heiß. Das ist also, wir müssen einfach die Bedingungen nehmen, wo hat sich der Mensch mitentwickelt im Laufe der Zeit und welche Bedingungen sind wir einfach in der Lage auszuhalten. Und dann ist es natürlich so, dass wir in der Zeit, in der der Mensch eine Rolle spielte, diese extremen Klimabedingungen niemals hatten. Das heißt, so extrem warm, wie es jetzt wurde oder noch werden wird. Wir haben die Szenarien zum Beispiel im Weltklimarat, IPCC, die letzte AR7-Studie, wo dargestellt wird, bei einer 4-Grad-Veränderung der Welt, welche Bereiche der Welt...
Wir waren gerade bei 3 Grad erst.
Szenario. Ne?
Noch extremer.
Ja, es kann ja, bei 4 Grad wäre es so, dass wir ganz viele Bereiche der Tropen nicht mehr als Menschen bewohnen können, außer in geschlossenen Räumen mit Klimaanlagen. Hm. Wo es einfach Temperaturen wären, die jenseits dessen sind, was wir aushalten können.
Obwohl Klimaanlage ja am Ende dann auch wieder negativ sich auswirkt.
Wenn du aus Sicht des Menschen, der irgendwie überleben möchte, macht sich einen kühlen Raum, hat nicht noch weitere Auswirkungen, ist auch klar. Das heißt, wenn wir da so weiter marschieren, sind Bedingungen, die für uns Menschen nicht mehr überlebbar sind letztlich. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir dann vielleicht Klimate haben, die es schon mal gab, aber damals gab es keine Menschen, die sich dafür interessiert hätten. Jetzt geht es ja darum, wie schaffen wir das Überleben der Menschheit in einigermaßen guten Bedingungen. Und dann ist es natürlich so, dass dieses Argument, es gab immer Schwankungen, das gibt nicht viel her, weil es für uns nicht relevant ist.
Aber jetzt gab es ja, glaube ich, auch von der EU irgendwie diesen Beschluss mit diesen 30% Erhaltung bis 2030, wo ich mir denke, okay, wir sind jetzt bei 25, 5 Jahre. Ist das realistisch? Ist das noch eine Empfehlung? Wird das überhaupt umgesetzt?
Also diese Empfehlung, die 30x30 Ziele, haben die genannt, die sind entstanden auf der globalen Skala. Und zwar in Montreal war das der Beschluss vom Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework im Dezember 2022. Genau. Ja. Wir setzen das Europa zum Teil um, nicht ganz so. Wir haben momentan die Renaturierungsdiskussion, wo wir momentan 20% als Ziel haben. Wobei die Frage ist, um welche Gebiete geht es natürlich? 30% der Gebiete bis 2030 zu erhalten, ist eine Frage, wie ich es definiere. Wir haben global, ich war da in Montreal mit dabei gewesen, global das Thema 30% Schutzgebiete so definiert, dass es entweder einfach vom Menschen kaum beeinflusste sind oder solche, wo die menschliche Nutzung eine wichtige Komponente ausmacht. Also Kulturlandschaften, was wir uns ganz stark haben. Also viele unserer Landschaften sind ja durch menschliche Nutzung langsam entstanden, haben die Vielfalt damit entwickelt. Also Weidelandschaften, Mittelgebirge etc. Und man kann auch sagen, indigene Völker sind wir ja auch letztlich mal historisch gewesen, lokale Communities, die durch bestimmte Nutzungsvarianten auch dazu beitrugen, dass ein System sich einigermaßen gut erhalten konnte, genutzt werden konnte, dennoch nicht zusammenklappte, nicht kollabierte. Und diese Flächen von lokalen Communities zählen da auch mit dazu. Und dann komme ich schon mal auf die 30%. Also die Frage ist, wie ich es genau kalkuliere. Aber letztlich ist es schon so, dass wir 10% haben, die praktisch extrem geschützt sein sollen.
Das sind diese Naturschutzgebiete wahrscheinlich?
Ja, nein, Naturschutzgebiete sind auch breiter. Mhm. Wir haben uns diese Totalreservate, diese Wildnisgebiete, was 0,6% der Fläche Deutschlands ausmacht, also minimal ist. Da ist 2% unser Ziel lange gewesen, wo wir immer noch 2% Ziel haben und nicht so weit sind. Das ist ganz langsam.
Das sind 0,6.
Das sind 0,6, ja. Und dann Naturschutzgebiete, die meisten, die wir haben, sind ja Gebiete, die geschützt sind, partiell entstanden sind in dem Schutzwert durch eine extensive Nutzung. Also die ganzen Grünlandbereiche, Grünland ist bei uns ja nichts Natürliches eigentlich, sondern durch die menschliche Nutzung, durch die Weidehaltung etc. Mhm. entstanden. Und über viele Jahrtausende hinweg haben sich dort entsprechend auch die Pflanzen, Tiere angepasst. Also langsame Prozesse, die wir dann auch in menschlichen Systemen eigentlich haben.
Mhm.
Geschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor. Kleiner Exkurs, ich habe viel in Asien gearbeitet, über Reis, war mein Doktorarbeitsthema, Reisterrassen und
auch sehen.
Ja, das auch, aber das war nicht mein Thema, weil es dann nicht beim Ökotoxikologen ist. War klar, Arsen, ja klar. Ist auch wichtig, war in Nordvietnam ein Thema, Hanoi in der Ecke, da gibt es einigermaßen Arsenprobleme. Der andere Schwerpunkt war meinerseits gewesen zu sehen, wie sich die Flora und Fauna in menschengeschaffenen Reisökosystemen entwickelt haben. Und bei Systemen, die lange existieren, zum Teil sind es ja mehrere tausend Jahre, dass diese alten asiatischen Landschaften da sind, die haben dann im Laufe der Zeit auch so eine Anpassung gehabt, dass viele Arten aus der Umgebung da sich auch zurechtfanden und dass wir dort bei Insekten eine ähnlich hohe Vielfalt haben wie bei uns in der Buchenwald. Im Agrarökosystem. Es ist schwer zu vergleichen, Buchenwald ist völlig anders strukturiert, aber die Artenzahlen, die wir haben, sind entsprechend hoch auch. Und ist einfach geschuldet der langsamen Entwicklung, der allmählichen Anpassung von Tieren, die auf Pflanzen leben, deren Gegenspielen und so weiter. Das heißt Schädlinge, Nützlinge und sowas.
Ja. Genau.
Das ist auch das Thema, meine Doktorarbeit auch gewesen, anzugucken, wie alte Landnutzungssysteme und neue aussehen, also neue mit Pestiziden, alte ohne Pestizide. Entsprechende, so muss man sagen, gemanagt durch lokale Bevölkerung. Und da haben wir das Phänomen, dass dann, wenn bei bestimmten Schädlingen, Reisschädlingen, Insektizide eingesetzt werden, genau diese Schädlinge zunehmen. Was erstmal sehr kontraintuitiv ist. Ne?
Mhm.
Eine Frage der Kommunikation dann, also ein ganz spannendes Thema eigentlich. Der fachliche Hintergrund ist folgender, dass diese Tierchen, diese Schädlinge, ihre Eier ablegen an geschützten Stellen der Reispflanze. Wenn dann gespritzt wird, werden die kaum betroffen. Der ganze Rest wird erstmal eliminiert. Dann kommen die, können sich entwickeln und haben keine Gegenspieler. Können sich ganz toll entfalten, werden dann zum Massenphänomen. Das reguliert sich wieder nach einem Jahr, aber im Jahr ist einfach die Ernte weg für den Landwirt. Ne?
Mhm.
Das heißt, da wo ich das habe, habe ich im Prinzip durch das Spritzen genau dafür gesorgt, dass es dem Schädling total gut geht. Und das muss entsprechend kommunizieren. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben so Seifenopern gemacht in Vietnam.
Hat der Schädling das gelernt, dass er sich erstmal verstecken muss, wenn gespritzt wird? Nö,
das ist einfach sein natürliches Verhalten.
Das war sein natürliches Verhalten.
Dass er geschützt seine Eier ablegt.
Das heißt, der das Pestizid entwickelt hat, hat nicht nachgedacht, oder?
Hat einfach ein Pauschalpestizid gemacht. Das ist meist breiter wirksam. Das macht ja vieles kaputt, eben ganz vieles, aber genau diesen nicht, weil es nicht erreicht wird. Das ist praktisch eine Schädlingsart, die früher gar nicht so wichtig war, die aber durch Pestizideinsatz dann plötzlich wichtig wurde. Sogenannte Secondary Pest Outbreaks heißt es dann im Fachjargon. Und damit haben wir im Prinzip ja da entsprechend dafür gesorgt, dass die Art zunimmt und damit praktisch das Problem erst kreiert wird.
Aber das ist auch ein wichtiger Treiber. Also ich meine, weil wir vor uns bei Landwirtschaft waren, ich meine, der Pestizideinsatz ist ja halt eben auch ein großer Kritikpunkt mittlerweile. Also sehen ja viele kritisch. Wir hatten diese Diskussion mit Glyphosat, ewiges Hin und Her und bla. Aber Pestizide sind ja per se eigentlich schon auch ein Treiber fürs Artensterben.
Also wir haben ja diese Kategorien, gemäht Landnutzungsänderung ist natürlich partiell mit Pestiziden kombiniert. Oder auch Pollution ist natürlich auch Pestizidthematik. Also es gehört zu beiden Kategorien dazu.
Ja.
Die Frage ist, welche Kategorien nehme ich natürlich. Pestizide sind wichtig. Ist ja nicht überraschend, dass Insektizide, Pestizide Insekten töten. Dafür wurden sie auch gemacht. Die haben das Gefühl, als ob die Leute so überrascht, was wir so machen doch gar nichts. Töten nur die Schlechten. Haha. Meistens eben nicht, weil sie nicht spezifisch sind. Ne? Und da haben wir ja auch das Phänomen, das beispielsweise mit den Reisterrassen, mit den Reisökosystemen, was dann dazu führte übrigens, wir haben das Ganze publik gemacht, mit Seifenopern gearbeitet, mit Kommunikation, also mit lokalen Schauspielern und so Szenen aus dem täglichen Leben gemacht, 20 Minuten, was Ökologie für Menschen bedeutet, von der Biene hin bis zu diesen Schädlingen, von Blühsteifen dafür sorgen, dass Parasitoide, also die Gegenspieler, Nektarquellen haben, dann sprechen wieder, um Eier abzulegen auf den Schädlingen, so Thematiken. Wir haben es dann erreicht, dass in Vietnam zum Beispiel in der Kooperation mit der Regierung dann vor Ort erstmal die Pestizide, sozusagen der Einsatz stark zurückging, aber nach und nach wieder mehr wurde. Das heißt, man muss diese ganzen Thematiken, die ganzen Seifenopern, die TV-Auftritte jedes halbe Jahr wiederholen. Ja, Wiederholung schafft Wahrheit. Und man hat auch andere Player in der Landschaft, die unterwegs natürlich was anderes erreichen wollen. Das ist praktisch so ein permanentes, sozusagen up and down, so eine permanente Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber es zeigt einfach im Prinzip, dass wir in vielen Bereichen zu sehr denken, dass mit Insektiziden und Pestiziden viel erreicht wird. Es ist nicht immer schlecht, manchmal muss man das machen. Aber in vielen Beispielen ist es so, dass es eben gar nicht nötig wäre und von daher einfach zu viel ausgebracht wird. Also wir haben ja auch den Konsens eigentlich global, dass wir 50% der Toxizität in der Landschaft reduzieren wollen, auch im Montreal-Kunming-Übereinkommen 2022.
Aber sind immer nur Empfehlungen, ne? Also
ja, das ist eigentlich rechtlich bindend. Der CBD, ja. CBD, da ging's, ist ein Vertrag, den alle unterschrieben haben, die mit beteiligt sind.
Auch wir?
Auch wir. Und zwar Deutschland, genauso wie die EU. EU ist ein eigener Partner noch, aber jedes Land in der EU genauso. Alle haben das mit unterschrieben, mit Unterzeichnung. Es gibt ja die Verhandlungen. Gerade die CBD, Konvention biologische Vielfalt, ist dieses rechtlich Bindende. Während die Arbeiten, die wir machen im Weltbiodifrat, einfach die fachliche Hintergrundarbeit darstellen, um zu solchen entsprechenden rechtlich bindenden Formulierungen zu kommen. Aber auch diese Sachen, die wir machen in diesem Gremium, sind ja im Prinzip Dokumente, die zumindest im Konsens verabschiedet werden. Das heißt, alle wissen, was Stand der Dinge ist. Das ist eine ganz wichtige Info. Weshalb wir dann sagen, ich sage es häufig dann, wenn entsprechende Leute aktiv werden wollen, einfach sagen, okay, das und das habt ihr als Regierung unterschrieben. Warum macht ihr das denn nicht? Dann habe ich genau die Möglichkeit dazu, das einzusetzen. Es ist oft viel leichter, über NGOs und sowas zu machen, weil ja die Dokumente da sind und unterschrieben wurden. Und da haben wir aber auch andere Dinge, also wir haben ja Europa dann dieses Sustainable Use Regulation, hieß die, wo es auch um die 50% Reduktion ging, die ist einmal gescheitert vor ein, zwei Jahren, einen entsprechenden, muss man sagen, auch Lobby geprägten Konstellation, wobei Lobby nicht immer schlecht sein muss, ja auch eine NGO-Lobby, eine Naturlobby, na, aber die ist halt meistens wesentlich schwächer als die andere.
Industrie ist oft.
Ja. Wobei Industrie auch variabel ist, also je nachdem, die Privatwirtschaft insgesamt ist zum Teil sehr, sehr sich dessen bewusst, dass wir Biodiversität brauchen. Das Weltwirtschaftsforum hat den Verlust von Biodiversität als zweiten höchsten Risikofaktor für die nächsten 10 Jahre betrachtet, zum Beispiel.
Ist die Wahrnehmung stärker geworden? Also nimmt man das plötzlich besser wahr als noch vor einigen Jahren, dass wir ein Problem haben?
Also im Bereich der Wirtschaft, ja. Im Bereich der Politik bin ich nicht ganz so sicher. Da war das zeitweise echt gut, hat es eher so ein Rollback momentan.
Ja, na, also ich meine, in der Ampel war es wahrscheinlich ein Thema und war wahrscheinlich auch ein kleiner Aufschwung. Jetzt kriegen wir überall keinen Rollback.
Ja. Also in der Ampel war es auch nicht immer ganz einfach, aber es war eigentlich wesentlich besser, als es jetzt ist diesbezüglich. Präsenz des Themas war stärker. Und jetzt geht es ja darum, eher darum zu kämpfen, dass es nicht komplett unter den Tisch fällt. Weshalb wir alle Kräfte brauchen, also egal wo die tätig sind, also quer über die Parteien hinweg, wenn Leute das Ganze mit unterstützen, dann müssen wir ein paar andere Punkte vielleicht erstmal, soll man sagen, über den Schatten springen, sage ich mal.
Also sind Sie aktuell auch noch als politischer Berater aktiv?
Ja, ja.
Das heißt, haben Sie auch Kontakt dann zu dem Landwirtschaftsminister oder Umweltminister?
Also ich bin ja im Sachverständiger für Umweltfragen und der ist für die Bundesregierung tätig. Der Austausch ist meistens das Umweltministerium, das ist ziemlich direkt. Das
Schneider,
Carsten Schneider, vormals Ostbeauftragter von der SPD, aus Thüringen kommt er ursprünglich auch.
Der müsste ja eigentlich relativ zugänglich sein, oder?
Ja, ist ein sehr angenehmer Mensch. Ist nicht aus dem Fachgebiet, aber ist sehr offen für, so muss man sagen, sehr wissbegierig. Also er lernt schnell, so kann man sagen, was er bringen kann, weiß es nicht. Aber ja, ist okay. Also ich finde, er ist so sehr, sehr zugänglich, also sehr an Thema interessiert. Ist jemand, der natürlich das Prinzip Brückenbauen hat, was jetzt die Leute, die eher fundamentalistisch drauf sind, nicht so gut finden. Aber ich glaube, von der momentanen Konstellation her ist es eine gute Vorgehensweise, um einfach Leute mit an Bord zu nehmen, die in einer Sache gemeinsame Ziele verfolgen. Das macht er ganz gut. Also ist mehr so ein diplomatisch aktiver Mensch, hat aber ein gutes Team, also hat ein tolles Staatssekretär und so, also ist gut ausgestattet. Also da bin ich nach wie vor tätig und da habe ich auch direkten Kontakt zu Ministeriumsleuten, sowohl im SAU, Sachverständigenrat für Umweltfragen, als auch im WBNK, Wissenschaftlicher Beirat, natürlicher Klimaschutz, da geht es ja nicht so lange.
Okay, ja,
klingt. Und da geht es darum, wie ich mit natürlichen Maßnahmen zum Klimaschutz beitragen kann. Da bin ich zuständig für den Bereich Biodiversität, dass das nicht unter die Räder kommt bei der ganzen Aktivität.
Aber da hat man ja bestimmt schon ein bisschen zu kämpfen, oder?
Ja, Ja,
momentan ist das ja jetzt nicht so die Prio 1.
Nee, also es ist so, dass diese Räte, diese Sachverständigenräte, die haben natürlich eine ziemliche Freiheit, können auch die Themen selber bestimmen, machen auch entsprechende Statements, aber natürlich die Frage ist, wie es aufgegriffen wird. Damit habe ich nicht so viel die Möglichkeit. Es ist nicht Prio 1, richtig, aber es wird auch hier und da verwendet. Letztes Beispiel, zum Beispiel der ganzen Klimaklage, die gerade läuft, Bundesverfassungsgericht.
Die Biodiversitätsklage?
Nee, die noch nicht, die läuft auch. Die läuft auch
von BUND?
Ja, BUND und anderen auch, mit Felix Eckert und Co. Ja. Dresden und so.
Mein Vorsitzender.
Ja, Felix Eckert kenne ich gut. Bin ich heute demnächst mal in Dresden im parlamentarischen Abend übrigens. Und das sind die Argumentationen, weil ganz stark auf dem globalen Assessment basierend, was wir damals gemacht haben. Aber die andere Klage, also mit CO2-Budgets ging letztlich. Das ist eine Sache des Bundesverfassungsgerichts, in Artikel 20. Die gleiche Basis wie für die Biodiversitätsklage ist im Klimabereich. Im Prinzip die Sorge für die nachfolgenden Generationen und das, was dabei geht. Und da haben wir im SAU mal ein Budget berechnet vor 5-6 Jahren, was dann die Basis war für die ersten Verfassungsgerichtsurteile, dass wir da nicht auf dem Pfad sind und entsprechend was ändern müssen. Und die jetzt laufenden Klagen von diversen NGOs, NABU, BUND, wie auch immer das alles machte, Deutsche Umwelthilfe, die haben mit unserer Stellungnahme argumentiert. Und jetzt haben wir nochmal vom Bundesverfassungsgericht vor 3-4 Wochen die Aufforderung, die Anfrage gekriegt, ob wir nochmal schauen können, ob die Art und Weise, wie die Kläger argumentieren, dementsprechend, was sie mit unserem Dokument gemeint haben. Und das passt komplett zusammen. Also was wir da geschrieben haben, das wurde
ja, was ihr geschrieben habt, genau. Ob das mit dem zusammenpasst.
Was die Klagenden praktisch dann aufgegriffen haben. Das,
ja.
Das stimmt. Es ist ganz selten, dass das Verfassungsgericht praktisch so ein Gremium direkt anfragt und um Kommentare bittet. Von daher war das in dem Fall mal ein sehr, sehr direkter Bezug zum Thema. Also ist schon gut.
Was erhofft man sich denn von der Klage? Also was kann denn da rauskommen am Ende?
Es ist so ähnlich wie die Klage, wo es damals um die Finanzthematik ging. Also wenn ich, was einen sehr gravierenden Einfluss hatte auf die ganze Politik. Das heißt, ich muss dann entsprechend meine Politik ändern, um diese Ziele zu erreichen, weil sonst im Grundgesetz nicht entsprochen wird.
Das heißt, am Ende kann etwas rauskommen, dass das Gericht sagt, die Bundesregierung muss das und das machen.
Muss massiver im Klimaschutz aktiv werden zum Beispiel. Und das ist natürlich das höchste Gericht.
Okay. Für mich ist dann die Frage, was fängt dann sozusagen im Bundestag dann damit an? Also kann das dann nicht auch irgendwo an den Tisch gekehrt werden? Oder ist das eine Auflage? Oder wie bindend
also,
ist das?
Ein Verfassungsgerichtsurteil wird schon als sehr, sehr bindend immer aufgefasst. Egal, wie sie ausgefallen waren.
Also, sie müssen sich dann was einfallen lassen, ein Konzept vorlegen.
Und Politik entsprechend danach ausrichten. Also, das ist ganz spannend. Also, von daher ist momentan sogar eher so, dass die Richter, die im Prinzip ja schauen, ob das Grundgesetz eingehalten wird, ganz starke Verbündete gar nicht mit der Absicht sind für unser Anliegen, aber eben dadurch, dass sie einfach sagen, okay, was haben wir vereinbart? Die Sorge für die nachfolgende Generation wird stark durch die derzeitige Politik verletzt und das kann so nicht gehen, das widerspricht unserem Grundgesetz.
Ja, natürlich.
Und das sind eben dann die Arbeiten, die wir machen. Das war überraschend, wie konkret das dann verwendet wurde. Unsere Stellungnahme zum Thema war da ganz stark und ganz wichtig gewesen.
Ja, ja.
Also machst du nicht umsonst. Man weiß noch nicht, was genau aufgegriffen wird und wie, weiß man nie. Das heißt, wir machen Dinge, die wir halt wichtig finden, die wir relevant halten, arbeiten die auf in der politikrelevanten Sprache. Was sind die wichtigen Punkte?
Wir haben ja mittlerweile festgestellt, dass aus in der Politik viele Leute sind, die ja völlig fachfremd sind. Das heißt, ihr versucht das sozusagen dann so darzustellen oder aufzuschreiben, dass das jeder versteht auch.
Dass jeder mit etwas gutem Willen die Chance hat, das zu verstehen, so würde ich es formulieren. Das ist die eine Komponente. Die andere ist nochmal, da wir sehr viele Juristen auch haben im Team, also Leute wie Felix Eckert und andere, vielleicht nicht ganz so massiv wie Felix, aber dennoch Leute, die im Prinzip das auch die rechtlichen Komponenten und Implikationen ganz gut erläutern können. Was haben wir eigentlich für ein Gesetz? Was ist bei uns schon festgeschrieben? Und wo gibt es Defizite im Umsetzen, in der Umsetzung des Gesetzes?
Na gut, weil ich jetzt ja auch in einem Naturschutzverbund bin und da ja auch merke, dass sozusagen Politik und Naturschutzverbund die Beziehung gerade sich ja derzeit verschlechtern, weil durch die CDU da einige Vorbehalte ja auch sind, wird es ja zunehmend sozusagen auch für uns schwieriger, überhaupt die Leute zu erreichen, was Politik angeht. Auch kommunal ist es gerade nicht ganz so einfach. Vielleicht noch mal den Schwung zu jedem Einzelnen noch jetzt final zu sagen, was kann der normale Bürger, der normale sagen wir mal, Verbraucher tun, um vielleicht in seinem täglichen Leben Biodiversität zu unterstützen oder sich, wie muss man sich entscheiden? Gibt es gewisse Verhalten, die man sozusagen jemandem nahelegen kann?
Ja, man kann vieles nahelegen. Es gibt ganz viele Ebenen, wo man einsteigen kann, wenn man möchte, natürlich. Ne? Also ich fange an bei Menschen, die vielleicht einen Garten haben. Ich habe so einen Garten, der sich auszeichnet durch entsprechend viel Chaos. Das heißt einfach, wenn ich einfach nicht alles so gepflegt habe, sondern einfach, also ich bin ja der Freund der Hängematte, der sich irgendwo im Garten eine Hängematte legt und guckt, was alles so kräuchten, fleuchten, ab und zu mähe ich ein bisschen was und sowas. Aber haben auch ein bisschen was angebaut, also Hochbeete. Also man kann im Garten, wenn man selbst was hat, natürlich sehr vieles machen, indem man einfach Vielfalt zulässt.
Also
da ist die Frage halt, ja, man muss schon ab und zu was abmachen und mähen, wie auch immer, ne, um eine Wiese. Eine Wiese ist dadurch definiert, dass sie ab und zu gemäht wird oder mit Tieren, soll man sagen, das drauf weiden, das haben wir privat normal nicht. Also keine, hat keine Schafe in seinem Vorgarten normalerweise, ne? Das ist ein bisschen schwieriger in der Haltung. Aber es geht darum, dass diese gewisse Störung stattfindet, um die Vielfalt zu erhalten. Und da ist eigentlich ganz stark die Frage, was haben wir für ein Empfinden von Ordnung? Also ganz häufig ist das Empfinden, dass ich einen schönen Vorgarten brauche, dass die Landschaft gut aussehen muss, gepflegt aussehen muss. Das ist nach wie vor ein starkes Motiv, dass Leute Dinge machen, die eigentlich völlig unvernünftig sind. Also will heißen, das öffentliche Grün ist viel zu häufig gemäht.
Ja, das fällt einfach, mir auch, ne? Stark.
Das fällt einfach auf, weil das, ja, das sieht dann immer schön ordentlich aus, in Anführungszeichen. Und das ändert sich dann, wenn die Menschen diesem etwas Unordentlichen abgewinnen könnten, dass es ja auch Vielfalt ist, auch spannende Insekten drauf sind, sobald man genauer hinguckt. Es sieht ein bisschen struppiger aus, natürlich. Lebewesen, alles Dinge. Aber das ist häufig so, dass Menschen entscheiden, aufgrund auch des Urteils der Nachbarschaft. Macht ganz viel aus. Oder Landwirte so aktiv sind, weil das ja, man kann das ja so nicht machen, weil sonst, was denken denn die anderen darüber? Also ein ganz starkes psychologisches Moment.
Aber ist das nicht was typisch Deutsches, wahrscheinlich?
Ja, nee, nicht nur. Ich kenne aus Asien auch. Also diese Reisbauern sind auch sehr ansteckungsmäßig gut drauf. Also wenn ich ein paar Landwirte habe, die Sachen neu machen und das heißt gut vertreten, machen die anderen auch mit. Also nicht nur typisch deutsch. Das ist also auch
ich dachte,
so.
Es wäre so eher ein deutsches Phänomen.
Es ist sicher ein sehr typisch deutsches Phänomen, aber nicht, wir haben keine Ausschließlichkeitsrechte an diesen Verhalten. Das gibt es noch andere, die das auch haben. Aber es geht ja bei uns, es ging ja darum, sowas zu ändern. Ich habe mal für Magdeburg, ich habe eine Veranstaltung gehabt bei der CDU in Magdeburg im Stadtrat. Einen Vortrag gehalten im 100-Wasserhaus war das gewesen. Da ging es dann um Grünlandnutzung oder öffentliches Grün und Flächen. Da ging es um Insektensterben. Und ich sagte, okay, also der Win-Win-Ding ist einfach dieses. Ich habe mehr Vegetation, mehr seltener, habe viel Diversität und weniger Arbeit. Wurde umgesetzt. Die Kombination aus, was, wir machen weniger und erreichen mehr? Ja. Und das zu, ne, diese einfache Nachricht zu implementieren. Natürlich habe ich dann weniger Arbeit für die Gärtner, die sonst öfter mähen müssen. Dann gibt es auch andere sinnvolle Tätigkeiten, was man machen könnte, oder noch sinnvollere Tätigkeiten, als einfach nur zu mähen. Und viele Gemeinden gehen schon in die Richtung, da kommt aus der Gemeindeebene, aber auch das Individuum dazu, diese Häufigkeit einfach zu reduzieren. Also ganz komplett ohne geht es normal nicht bei so in Landschaft, dann wächst es komplett zu. Aber so eine Mischung zuzulassen ist gar nicht schlecht. Also das Konkrete, wenn ich sage, ich habe einen Lebensraum vor mir, ich kann mich engagieren im eigenen Garten oder ich kann mich engagieren auf der Gemeindeebene, mich dafür stark zu machen, bis hin zu irgendwelchen Wohnungsbaugesellschaften. Ich habe so befreundete Zeitgenossen in Berlin, die sich darum kümmern, dass die Wohnungsbaugesellschaften in ihren Grünflächen mehr Wildnis zulassen. Das heißt, wir haben da Sträucher mehr, weniger oft mähen.
Wir haben ja jetzt die Dachbegrünung und die Fassadenbegrünung.
Ja.
Dann gibt es ja diese Urban Gardening-Projekte.
Ja. Also alles Dinge, die in die Richtung gehen, mehr Vielfalt, ein bisschen mehr Chaos zulassen. Und das ist eine ganz starke eine Kopfsache. Und dann auch eine Frage, wie ich mich da engagiere. Was anderes ist natürlich indirekter, aber auch Konsumverhalten, wissen wir alles. Konsumverhalten ist das Wesentliche, was ja dazu beiträgt, dass wir das haben, was wir haben oder nicht mehr haben. Und da geht es ja darum, welche Produkte kann ich mir, will ich mir leisten, kann und will. Oft auch eine Frage des Willens. Natürlich kommen da andere Player dazu. Lebensmittelhandel ist ein schwieriges Thema eigentlich. Aber im Prinzip kann ich natürlich Produkte wählen, die nachhaltig produziert werden. Also wenn ich Weidetierhaltung nehme als Beispiel oder wenn ich irgendwelche Bioprodukte nehme. Das alles erstmal klingt einfach, ist meistens teuer. Ja, genau.
Ja.
Ich meine, dass der Trend dahin geht, ist erst schon mal positiv. Wenn man das Aldi vor allem in Stufe 4 oder 5 machen möchte, ist ja von der Absicht her gar nicht so schlecht. Spricht dafür, dass es einen Markt dafür auch gibt, dass sowas gekauft wird. Natürlich müssen wir trotzdem einiges ändern im System, weil die Landwirte davon nicht allzu viel haben.
Ich kenne das von Lidl, dass der, ist das Bioland? dass die ja sagen, die kriegen, also gehen mit null raus eigentlich, ne, aus den ganzen Sachen, wo man sagt, es ist schön, dass ihr das unterstützt, aber
ja. Da muss man noch ein bisschen was dran machen. Also da muss man ja beim Landwirt am Ende auch ankommen. Weil Landwirte sind ja oft wichtig natürlich für Produktion von Nahrungsmitteln, aber auch für die Pflege und Nutzung der Landschaft. Und die kommen ja zum Teil aus ihrem Dilemma gar nicht so leicht raus. Das heißt, letztlich sind sie auch Opfer eines Systems, was nicht nachhaltig funktioniert. Wer mit Landwirten sich unterhält, das mache ich ab und zu mal. Ich habe also einen Hintergrund aus Südbayern, kommt von der Landgemeinschaft und sowas, sehr früher Traktoren gefahren und so Zeug. Also ich bin da zugelassen als Gesprächspartner, was ja oft wichtig ist natürlich.
Super.
Wenn man ein bisschen Ahnung vom Thema hat. Also ich habe früher Traktoren getestet.
Ah.
Meine frühen Karriere. Ein Traktorentester. Boah.
Sehr cool.
Das ist okay. So verrückt kann der ja nicht sein. Na, der hat wohl Ahnung von Technik. Ein bisschen Ahnung habe ich. Nicht mehr so viel, das ist lange her. Aber man merkt dann, dass Landwirte sagen, ja, ich möchte auch keine Artenvielfalt umbringen. Das ist gar nicht meine Absicht. Aber ich habe in dem System einfach wenig Optionen, wie ich da rangehen kann.
Ja, das haben wir hier auch schon oft festgestellt, wo wir das Thema hatten mit den Verpachtungen von diesen Landflächen um Leipzig, wo es ja darum geht, dass wir als BUND zum Beispiel versucht haben, diese Pestizidfreiheit durchzubekommen und die Blühstreifen und so. Und wir hatten mit konventionellen Bauern ja auch Kontakt und die sind sehr offen und die sind auch, die sind ja naturverbunden. Die wollen ja eigentlich ja auch sozusagen diese Vielfalt erhalten, nur leider ist es eben der Markt, der am Ende ja die Existenz bestimmt. Ja, ja?
Genau.
Ja.
Das heißt, wir werden nicht umhin kommen, hier und da natürlich, ob man das mag oder nicht, mit entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu sorgen, dass eben diese Verteilung anders läuft. Das heißt, es geht nicht alles freiwillig, weil diese Marktgläubigkeit ist einfach die Schwierigkeit, dass wir dann Kräfte haben, die halt sehr stark Richtung ja, finanzielle Ertragssteigerung laufen, aber nicht in Richtung Allgemeinwohl laufen. Und deshalb ist das Problem, was wir haben. Das sagt man immer, diese Externalisierung von Kosten, Internalisierung von Kosten. Das
heißt, wir hatten immer die Idee, dass sozusagen eigentlich regionale Produkte billiger sein müssen.
Ja, klar, müssen sie eigentlich auch. Der Weg ist kürzer und sowas. Und die Produktion ist ja nur deshalb teurer, weil sie auf dem Markt momentan einfach weniger Fläche ausmachen. Wir müssen hinkommen, ich denke schon rein vom Begrifflichen her, konventionelle Landwirtschaft der Zukunft wird die Biolandwirtschaft sein. Die konventionelle ist nur...
Die eigentlich die normale ist.
Ja, die normale. Also Konvention hast du uns darauf geeinigt. Ne? Konvention ist eine Einigung. Und das andere ist ja praktisch eine andere, industrialisierte, wie auch immer. Momentan ist der Begriff falsch besetzt.
Konventionell heißt einfach nur Einigung.
Genau, Konvention. Wir haben eine Konvention, das heißt, wir haben uns irgendwas geeinigt. Die Konvention der Menschenrechte und sowas. Ne? Da kommt der Begriff ja auch vor.
Okay, dann könnte es aber auch Öko sein.
Ja, klar. Ja. Also da, wo sich, soll man sagen, in dem Fall die Mehrheit auf was einigt, ist das Konventionelle. Also Bio ist das neue Konventionelle. Wenn wir so weit kämen, wäre schon mal cool.
Das wäre super, aber wenn ich an meinen Opa denke, früher war eigentlich Natur, also ja, Ökolandbau normal.
Ja klar,
war
normal.
Zu seiner Zeit kamen dann irgendwann die Pestizide und...
Und das wurde einfach, das war das konventionelle, das übliche Landnutzungssystem, was nach und nach halt in Richtung Intensität stark verschoben hat.
Ja.
Auch in Richtung Schwerpunkt im Sinne von Tierproduktion mehr als Pflanzenproduktion, mehr indirekte Nahrung über das Tier. Was ja.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Entwicklung von diesem, auch was Tierwohl angeht, was ökologischer Landbau angeht, wenn ich sozusagen meinen Opa sehe, wie er auf dem Feld gespielt hat, dass diese Entwicklung irgendwie ein bisschen auch vorbeigegangen ist an den Menschen, dass die heute gar nicht mehr wissen, was in denen ihren Lebensmittel steckt, weil die denken immer noch, das ist wie damals. Wenn ich an meinen Opa oder so, die haben lange gebraucht, um zu verstehen, dass sozusagen jetzt in den Bioladen zu gehen, dass das eigentlich das Normale ist und das, was die jetzt bei Aldi kaufen, nicht das ist. Das haben, am Anfang war das nämlich auch so eine Öko, was ist denn das? Oder?
Ja, ja.
Klar. Die das begriffen haben.
Öko ist das, was wir früher immer schon gemacht haben, eigentlich.
Eigentlich ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Entwicklung ein bisschen an den Menschen vorbeigegangen ist und dass Öko so einen negativen Beigeschmack bekommen hat, wo ich auch nicht so richtig weiß, wie das passiert ist.
Aber, ja, das hat eigentlich mit der ganzen Vermengung von Politik und sonstigen Geschichten zu tun, auch mit irgendwelchen Vorstellungen, die vielleicht politisch für manche Leute zu links sind oder wie auch immer, links, grün, versifft als Stichwort. Ne? Aber eigentlich gibt es ganz, ganz viele Menschen, die im Prinzip sehr, sehr ökologisch orientiert sind, aus sehr konservativen Lagern. Deshalb habe ich den Begriff konservativ im Versuch völlig anders zu verwenden. Also mein Department heißt Conservation Biology, ne? Schon ein Name im Englischen. hat Conservation als Stichpunkt.
Das ist spannend, weil darüber habe ich jetzt über die Begriffsherleitung habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Jetzt so.
Also und von daher haben wir es gemeinsam. Die Konservativen sind nämlich die Natur schützen und vielleicht auch die anders sagen, Sachen erhalten. Bis hin zu, ja, was ich vorher schon mal gesagt habe, religiöse Gruppen im Sinne von Erhaltung der Schöpfung. Das mag religiös sein oder auch nicht, aber es sind einfach Komponenten, wo ich mich oft frage, warum denn jetzt die Menschen, die eigentlich stark für diesen Erhalt der Schöpfung sich einsetzen müssten, sogar im Parteinamen das C noch drin haben, das momentan besonders wenig machen. Es gibt Ausnahmen zum Beispiel. Mhm. Da gibt es einen tollen Beitrag von Maria Furtwängler online, wo sie sich genau darüber auslässt.
Über Religion?
Das komische christliche Bewahrung der Schöpfung und die Art und Weise, wie diese Parteien, die sich so nennen, dann handeln. Das will einfach nicht in den Kopf rein.
Aber das Phänomen beobachten wir viel, dass wir ja viele Gemeinschaften haben, Gemeinden, kirchliche Gemeinden haben, wo Menschen ja tagtäglich das dann irgendwas anhören, dass aber das tatsächlich im Leben dann aber ganz anders agieren.
Mhm.
Also diese Zwiegespaltenheit zwischen, ich gehe in meine Kirche, höre mir das an, beziehe das aber überhaupt nicht auf mich. Das
sind wir doch die anderen, ja, klar.
Das ist ein ganz spannendes Phänomen und das gibt es wahrscheinlich dort eben einfach auch.
Ja.
Was ich noch nicht verstehe, ist ökologischer Landbau, kennen wir auch Demeter. Und da gibt es halt eben dann eben auch oft so diese Anfeindungen wegen Anthroposophie und bla, wo ich mir denke, puh, eigentlich ist mir das hups egal. Erstmal welcher, was sie da jetzt noch rein projizieren und ob das jetzt Mond und Hörner und was weiß ich. Aber sie machen etwas und tun erstmal nichts Schlechtes, sie zerstören nichts, sondern sie erhalten was. Und, ne, und da wird man schon wieder so ein bisschen versucht manchmal sozusagen das Schlechte zu streuen in, ne?
Also Demeter ist natürlich, das ist einfach eine Weltsicht, ne? Das ist eine Philosophie dahinter, die mag ich teilen oder nicht. Ich schaue mir das Ergebnis an, was rauskommt, das ist im Großen und Ganzen sehr positiv.
Ja.
Und von daher ist die Motivation ist ein Punkt, aber das Ergebnis ist der Hauptpunkt. Und von daher ist es, da bin ich ganz pragmatisch, wenn die Sachen am Ende in der Summe positive Wirkung zeigen, ja, dann okay, darf jeder nach seiner Fasson selig werden, das ist völlig okay, aber hat was Gutes erreicht. Und ob das jetzt dann Hörner sind oder Steiner oder was sich alles, sei es drum. Es ist nicht meine Welt, aber was wir machen, ist gut. Punkt.
Und wie kriegen wir jetzt dieses Thema Biodiversität in der Öffentlichkeit mehr gesetzt?
Ja, indem wir natürlich uns dauernd dafür engagieren, das ist immer schwierig. Die Mühen der Ebene sind einfach sehr, sehr anstrengend. Und natürlich eben die, soll man sagen, Austausche nicht scheuen mit den Kreisen, die nicht a priori in unserer Bubble sind. Das klingt locker, ist total schwierig natürlich. Also Landwirtschaftsverbände etc. sich da.
Ja, das ist ganz
schwierig. Das ist natürlich nicht für alle gleich leicht. Also wenn ich sage, ich bin auch bei Landwirten unterwegs oder Landwirtschaftsverbänden, habe ich immer die Einstiegsthematik mit den Traktoren. Klar, weil die natürlich so ein bisschen Türöffner ist. Und ich komme aus dem Ortmarkt Oberdorf, wo Fendt ist, die große Traktorenfirma Fendt, und meine halbe Familie arbeitet da. Das heißt, ich habe von Natur aus den Vorteil, engen Bezug zur modernen Landwirtschaft zu haben, was natürlich die Glaubwürdigkeit erhöht. Gut, das ist kein Musterbeispiel, das haben wir wenige die Gelegenheit. Aber da gibt es andere Gelegenheiten, wo man es dann nutzen kann. Und natürlich ist es so, wenn es nicht mal gelingt, im eigenen Familienumfeld mich da einigermaßen, soll man sagen, breit zu machen, was häufig die Beobachtung ist. Also man hat auch Schwierigkeiten, dass man da im Prinzip erstmal wenig Gegenliebe erfährt. Aber zum anderen ist natürlich der persönliche Kontakt einer, der hilft, dass Dinge dann glaubwürdiger werden, weil wer der das auch schon sagt, ist doch was dran, ne, irgendwie. Mhm. Weil der ist ja jetzt nicht so gespinnert oder sowas, ne? Das, nicht so wie die anderen Gödenlingsversichten oder so, ne? Okay. Also ich weiß, bei uns zu Hause, jetzt im Allgäu, wo ich herkomme, als damals die Abstimmung war für die Bienen, hat meine Verwandtschaft natürlich nicht den Text gelesen, 1,5 Seiten, ist nicht viel. Was soll man machen? Gesagt, das Ding ist nicht schlecht, wenn wir lesen wollen, das ist das drin, das ist eigentlich für uns alle gut. Okay, gehen wir hin. Haben alle abgestimmt. Also einfach die Frage ist nicht, oft die Frage, wer bringt die Message, gar nicht, was die Message ist. Da müssen wir noch stärker nutzen, dass wir mehr Mitstreiter kriegen, die, so muss man sagen, eher in der Mitte der Gesellschaft zu Hause sind. Das ist nicht einfach, aber es gibt ein paar.
Also Matthias Klaubrecht hat mal gesagt, man braucht immer bei vielen Sachen immer so gewisse Leittiere.
Mhm.
Ne? Also weil Insekten haben halt eben nicht so ein, sind halt nicht so beliebt vielleicht. Und das haben wir auch zum Beispiel hier in Leipzig geschafft mit dem Mähroboter. Ne?
Mhm.
Wir haben uns eingesetzt für das Nachtfahrverbot für Mähroboter. Und das hat einfach mit dem Tier, Igel, obwohl natürlich. Es ja nicht nur der Igel ist, aber das hat unheimlich gezogen. Also ich habe gedacht, okay, können wir machen, versuchen wir es mal.
Igel finden alle schön.
Und mega.
Keiner schuld sein, dass Igel kaputt gehen. Oder
nacheinander kommen jetzt die Städte die jetzt auch langsam dieses Nachtverbot. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja Wahnsinn, wie dieser Igel.
Igel ist so die Biene für die Grünland- und Meergeschichte natürlich. Ja. Biene ist ja, wenn wir Themen haben wie Schutz von Bestäubern, Bienen und Co., ist auch ein Thema, das ist einfach, weil keiner möchte Bienen umbringen, keiner möchte schützendes Bienen. Also es gab jetzt momentan die Renaturierungsverordnung, die hat diskutiert, hat ganz öffentliche Anhörung geführt zu den ganzen Entwürfen, zu den einzelnen Artikeln. Artikel 10 ist das Bestäuberthema, gab es nicht einen Kommentar. Weil keiner möchte irgendwie diese Frage stellen, dass es wichtig ist. Ich habe im Europaparlament bei der Europäischen Volkspartei vor eineinhalb Jahren mal ein Event gehabt, also eingeladen von der EPP, also den Christdemokraten und Co.
Mhm.
Vor die Abstimmung war zum Renaturierungsgesetz oder Renaturierungsverordnung damals. Und da habe ich einen Einstieg gemacht. Ich war der Wissenschaftler auf dem Podium. Da waren noch zwei Landwirte und Leute aus dem Parlament und sowas. Waren nur 20 Parlamentarier da, war aus der konservativen Partei, die später alle für das Gesetz gestimmt haben. Was wichtig war, dass es durchkam. Mhm. Das ist kausal damit zusammenhängt, das ist korreliert mit unserem Auftritt. Okay, kausal möchte ich gar nicht beanspruchen, aber es war ein wichtiges Element. Mhm. Und da habe ich den Einstieg gemacht zum Restaurierungsgesetz über das Thema Bestäubung. Und alles sagt, klar, wir sind alle für das Bestäuber geschützt werden. Und damit kann ich sehr vieles erreichen. Im Bestäuberschutz ist ja ganz stark mit dabei, wiederum die Thematik Pestizide, Insektizide. Und über diese Verpackung geht es viel besser, als direkt zu sagen, okay, wir müssen einfach Insektizide zurückfahren, weil das schlecht für uns ist.
Ja, sag mal, bei den Neonicotinoiden war das ja ein Thema, dass man das mit den Bienen gekoppelt und hat es funktioniert. Ja. Nur sehe ich ein Problem zum Beispiel beim BUND oft ist halt, wenn es ums Thema Bauen geht, dass sozusagen, wenn wir sagen, hey, da ist ein Baum, der ist 100 Jahre alt, den muss man erhalten, dass natürlich da Artenschutz immer nicht, also es ist immer untergeordnet vor Bauen, ne? Also Bauen geht immer über Artenschutz, auch wenn es hier um die Autobahn ging, war Artenschutz, wenn es um Flughafen geht, kannst du zwar mit Artenschutz gehen, da haben wir auch eine Klage gemacht, Artenschutz ist immer underrated, also wird nicht immer so priorisiert.
Mhm.
Und jetzt gibt es ja auch diese Initiative für dieses Thema Ökozid ja auch mittlerweile, wo es dann darum geht, wenn du halt der Umwelt was Böses antust, das bestraft wird. Also müsste man wahrscheinlich einfach auch die Gesetzmäßigkeiten vielleicht anpassen an unsere derzeitigen Krisenzeiten?
Ja, also Gesetze anpassen, das ging es ja eigentlich.
Ja.
Die sind gar nicht so schlecht, die Gesetze, die wir haben. Das Problem ist eher die Umsetzung derselbigen. Also was wird wirklich dann komplett durchdacht und umgesetzt? Also wir machen jetzt mal als Beispiel, wir haben jetzt im SAU, seit dem Jahr arbeiten wir am Thema Vollzugsdefizite. Das heißt, wir nehmen uns Gesetzestexte im Umweltbereich vor und schauen, welche werden wie implementiert oder nicht und warum und was kann man dagegen tun. Das ist unser Thema, da geht es um Naturschutzthemen, aber genauso Kreislaufwirtschaft und andere. Wir haben ein breites Spektrum, das ganze Umweltbereich ist in diesem Sachverständigenrat vertreten. Und da geht es genau darum, weil wir haben ganz gute Gesetze eigentlich, aber dass die richtig zur Implementierung gelangen ist, auch eine gewisse Schwierigkeit.
Woran scheitert das? An der Politik dann?
An der Politik, das scheitert daran, dass ich vielleicht vor Ort nicht genügend Leute habe, Personal zum Teil auch an Bürokratie, weil es so umständlich ist. Also Bürokratie ist nicht immer das Totschlagargument für Umweltthemen, aber es ist nicht ein Argument, man muss sagen, das kann man auch konstruktiv aufnehmen, gewisse Dinge kann man einfacher machen. Heißt nicht alles mehr Bürokratie und es ist ja auch klar, wir brauchen Bürokratie, um Sachen auf die Reihe zu kriegen. Wenn man alles nur einfach so macht, dann würde auch sagen, ich möchte genau wissen, warum der was gemacht hat. Das ist ja auch Bürokratie, dass ich sowas festhalten muss. Es wird häufig ignoriert, dass ich sowas brauche, um entsprechend auch, ja, so muss man sagen, gesetzesfest und nachprüfbar Dinge zu machen. Das ist nicht nur negativ. Also, das scheitert an ganz vielen Faktoren. Da sind wir gerade noch in der Analyse mit dabei. Und natürlich ist es dann so, momentan haben wir das Problem, dass, zurückzukommen zum Thema Bau und Artenschutz, Naturschutz, kann ich nur so ein paar Alibi-Sachen machen, kann vielleicht Begrünungen hinkriegen, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, kann okay sein. Ist natürlich immer schwierig, weil es ja völlig andere Bedingungen sind, als vorher da waren.
Ja gut, aber wenn ich einen Baum fälle, der 150 Jahre alt ist, kann ich es halt nicht mit einer Neupflanzung wieder gut machen.
Ja, das dauert halt lange. Ne?
Und ich habe gehört, es gibt ja, wie nennt man das, einen Kronenflächenerhalt? Gab es da nicht eine Gesetzgebung, dass man sozusagen die Fläche der Kronen.
Des Kronendachs, oder was? Ja, das weiß ich nicht. Das kenne ich jetzt nicht.
Ja, das gibt irgendwie so ein Naturschutzgesetz, so eigentlich sozusagen das, was du jetzt an Grün hast, darf nicht reduziert werden. Und wenn du es reduziert, musst du eigentlich im gleichen Maß wieder sozusagen das.
Also die Ausgleichsmaßnahmen.
Ausgleichen. Und das, selbst das findet nicht statt, weil da ist es auch das Problem, dass du gar nicht nachweisen kannst, ne? Also wie in Leipzig, wenn du dann beim Stadtrat sagst, hey, wie ist es denn, wie viele Bäume wurden gefällt, wie viele wurden nachgepflanzt, wie ist es mit der Erhaltungsfläche, da gibt es natürlich dann keine Datenwahl und kein Personal und dann ist es natürlich, ja, also ich meine, diese Gesetze gibt es wahrscheinlich, aber die Umsetzung, ja, da muss man wahrscheinlich mehr drauf plädieren.
Und dafür brauchen wir die NGOs.
Und dann, genau. Deswegen alle sollen sich schön engagieren.
Es können ganz verschiedene, engagieren ganz verschiedene Art und Weise. Angefangen von unserem einfachen Monitoring, was viele Leute zur Natur bringt. Deshalb dieses Einstiegsalter mit 40, 50 ist nach dem Motto, okay.
Aber wir haben auch, beim BUND sind Vielfalter mit dem IDIF zusammen, haben wir auch dieses Vielfalter-Projekt.
Mit Guy Pierre,
genau. Genau, mit Guy Pierre.
Das war meine letzte E-Mail, die verschickt habe, war ein Guy.
Im Botanischen Garten gibt es da, glaube ich, nochmal einen Vortrag dann.
Ja. Mhm.
Genau, Biodiversität.
Und er ist eigentlich von UFZ, also im UFZ angestellt.
Ja, ich weiß, er ist irgendwie bei beiden.
Ja, aber es ist ja UFZ, ist ja einer der vier Kernpartner von IDIF. Also die Uni ist Leipzig, Halle, Jena und das UFZ sind die Hauptträger von IDIF.
Aber das UFZ, Umweltforschungszentrum, ist ja halt nicht nur in Leipzig, sondern Halle.
Und Magdeburg.
Und Magdeburg, also ist eigentlich im Osten, oder?
Ja, schon. Also es ist auch deshalb so, weil diese Helmholtz-Zentren, was wir ja eins sind, werden ja von den Ländern zu 10% mitfinanziert. Und da das jetzt aber hier zu viel war, hat man 5% Sachsen, 5% Sachsen-Anhalt gemacht. Dafür muss aber auch irgendwas im Bundesland sich befinden, ein Gebäude.
Okay.
Das ist so die einfache Geschichte dahinter. Und dann haben wir 5% aus Sachsen und 5% aus Sachsen-Anhalt. Darum sind ein paar Leute, wie auch ich, meistens in Halle oder auch in Magdeburg, die Gewässerleute, aber die meisten in Leipzig. Wobei ich ja zwei Büros habe, hier eins und in Halle eins.
Gut, in Halle war ich mal wegen Bodenkunde, da ging es um Mykorrhiza, das war auch sehr, sehr spannend.
So, wie war das?
Kommunikation, vergessen.
Hans-Jörg Vogel oder Mika Taka, der Finne?
Nee.
François Biscot?
Nee.
Mykorrhiza?
Also es war irgendein Professor, das ist aber auch schon eine Weile her.
Ach so.
Da ging es wirklich um diese Kommunikation zwischen den Bäumen im Wald. Und das fand ich auch mega, mega spannend. Das ist ja auch etwas Biodiversitätsthema, ne? Diese Kommunikation untereinander der Pflanzen, der Arten, der verschiedenen Arten, wie die auch miteinander, ne, ist ja auch sozusagen, was wir oft wahrscheinlich beachten.
Kommunikation ist für uns immer anders als für die Organismen, aber ich habe entsprechende Chemikalien zum Beispiel, die praktisch interagieren, abwehrend oder verstärkend oder anlockend, hast du nicht alles.
Mega spannend. Ja.
Ja, und die Pflanzen sich verteidigen, indem sie einfach angenagt werden, dann irgendein Sekret ablassen, was den anderen sagt, Vorsicht, Vorsicht, hier ist was im Gange oder
irgendwie im Wahnsinn.
Ja, das ist schon spannend. Okay.
Alles klar.
Macht was Schönes draus.
Ich bedanke mich recht herzlich erstmal für das Interview.
Das war nun unsere Episode Nummer 39. Ein kleiner Gedankenanstoß vielleicht noch meinerseits. Mich hat das Interview sehr erinnert an ein Interview damals noch zu Zeiten des Leipziger Podcasts, den ihr natürlich auch gerne noch nachhören könnt. Scientist for Future Leipzig war der Podcast, den wir 5 Jahre lang gemacht haben. Ganz konkret Lars Krogmann vom Naturkundemuseum Stuttgart und der Entomologie, also der Insektenabteilung dort, der sehr klar erzählt hat, wie er auch dazu gekommen ist, überhaupt in diese Richtung zu forschen. Und da war es einfach das Kind, das früher mal mit den Insekten zusammensaß, sie ganz faszinierend fand. Und ja, so ist dieses Interesse und dann auch die Liebe zu diesen Tierchen entstanden. Und ähnlich übrigens auch Christian Wild und Katharina Fabricius. Das war Episode 5, wenn ich mich recht entsinne. Das damalige Leipziger Podcast, damals ging es um eine der ersten großen Korallenbleiche. Es ging also eben um Korallen. Und auch die haben erzählt, Christian Wild kann ich mir noch bestens erinnern, er saß, ich glaube, am Mittelmeer, die Füße im Wasser und hat diese unglaublich seltsamen Tiere, die da drin schwimmen, die für so einen kleinen Stöpsel natürlich wahnsinnig faszinierend sind, eben direkt erlebt. Und in diesem Sinne, wenn ihr möchtet, dass Menschen wie Lars Krogmann, Christian Wild, Katharina Fabricius, aber eben auch unser heutiger Gast Josef Settele sich weiter engagieren, dass es neue gibt, die nachkommen, dann bringt eure Kinder in die Natur. Lasst sie spielen mit der Natur, lasst sie die Natur untersuchen, lasst sie auch durchaus mal mit dem Finger in der Erde bohren und schauen, was sich da drin so alles befindet. Und ja, wenn das Interesse geweckt ist, kommt alles andere hinterher. Und das ist eben der Schutz unserer Natur, der Schutz unserer Ökosysteme, natürlich auch der Schutz unseres Klimas.